Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Fragen an. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn ich habe einen Gast eingeladen, der auf dem Eis jede Menge Tempo macht, heute aber einfach mal ganz entspannt mit mir ins Gespräch kommt. Viele kennen ihn als Eishockeyspieler von den Hannover Indians. Doch hinter jedem Sportler steckt natürlich auch ein Mensch mit einer Geschichte, mit Höhen und Tiefen, mit Träumen, Herausforderungen und ganz normalen Momenten, die man von außen oft gar nicht mitbekommt. Genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Nicht nur über Siege und Niederlagen, sondern auch darüber, was ihn antreibt, was ihn prägt, geprägt hat und wie sein Leben abseits der Eisfläche aussieht. Ich sage hallo und herzlich willkommen, Luca Trinkberger. Servus.
Servus Frank, servus an alle anderen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und bin gespannt, was für ein Fragenhagel mich erwartet.
Luca, wir haben Ende Juli, Anfang August und viele denken wahrscheinlich, dass Eishockeyspieler gerade Urlaub machen. Wie sieht dein Alltag im Sommer tatsächlich aus? Kannst du im Kopf überhaupt komplett abschalten und bist du gedanklich schon wieder in der Vorbereitung zur neuen Saison?
Also richtig abschalten, gerade Ende des Sommers kann man gar nicht mehr. Da geht's eigentlich schon wieder mit dem Kopf voll aufs Eis und bei uns geht's ja in ein paar Wochen schon wieder los. Deswegen im Moment gar nicht. Das ist tatsächlich eher direkt nach der Saison, wenn die Playoffs dann vorbei sind, dass man da ein paar die Zeit nimmt, um sich runterzufahren. Bei mir war es diesen Sommer sowieso ein bisschen anders. Ich war eigentlich die ganze Zeit mit dem Kopf beim Eishockey, weil ich mich im Februar leider schwer an der Schulter verletzt hatte und seitdem im Aufbautraining bin. Das heißt, ich hatte eigentlich nie so wirklich die Möglichkeit, komplett abzuschalten, weil natürlich immer im Hinterkopf war, man möchte wieder sehr schnell fit werden, um wieder aufs Eis zu gehen oder aufs Eis gehen zu können, genau. Deswegen war das diesen Sommer ein bisschen anders. Aber grundsätzlich hast du eigentlich eher nach der Saison so Tendenz April, Mai, wo du mal ein bisschen runterfährst. Und dann ist eigentlich schon, gerade wenn du es halt auch ernst nimmst und ein Sommertraining ernst nimmst, dann bist du eigentlich immer irgendwo im Hinterkopf, ist es mit dabei. Aber ich finde, das soll auch so sein. Das ist ja dann auch der Ansporn, den man selber hat. Gerade wenn man jetzt nicht unbedingt eine Trainingsgruppe hat, sondern selber trainiert, dann ist es vielleicht ganz gut, dass man sich da auch so ein bisschen im Hinterkopf immer selber überprüft, mache ich gerade alles und bin ich gerade voll mit dabei und so.
Ja, ein schlauer Mensch hat im Eishockey mal gesagt, Champions werden im Sommer geboren. Also Eishockey-Champions werden im Sommer geboren und nicht im Herbst. Ich weiß noch, meine blutige Amateur-Eishockey-Zeit, ich weiß, der Opa erzählt jetzt vom Krieg, aber da ging es dann im Sommer wirklich Waldlauf, wenn es geht ins Gym und jeden Tag 3 Kilo Nudeln fressen, damit du dann im Herbst dann fit bist fürs Eis. Ich glaube, bei euch Profis ist das ein bisschen differenzierter, oder?
Ja, also es ist schon so, dass wir, ich glaube, ich bin schon 5 bis 6 Mal die Woche zugange mit dem Training. Und natürlich ist Ernährung auch ein Punkt, aber 3 Kilo Nudeln sind es zum Glück nicht, das würde ich nicht schaffen. Das hat sich schon ein bisschen geändert. Wir haben alle unsere Trainingspläne, mit denen wir arbeiten und mittlerweile irgendwann groovt sich das auch so ein bisschen ein. Also ich gehe jetzt dann in meine, müsste liegen, glaube ich, 9. Saison oder 10. Saison, bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich schon jetzt auch mit 28 Jahren lange genug mit dabei, um zu wissen, was brauche ich. Und was brauche ich nicht? Was sind meine Schwachstellen und woran muss ich arbeiten? Und das groovt sich dann tatsächlich immer ganz gut ein, dass du dann weißt, okay, ich, keine Ahnung, den Ausdauerlauf, den muss ich jetzt vielleicht nicht so fokussieren wie die schnellen Intervalle oder im Kraftbereich, keine Ahnung, Beinkraft ist dann vielleicht ein Stück weit wichtiger. Da weiß jeder dann irgendwann selber, was er braucht. Und tatsächlich die Aussage stimmt. Leider, weil ich glaube, ich kenne keinen, der sagt, ich finde Sommertraining mega. Ich liebe den Sommer und ich trainiere auch wirklich gewissenhaft, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man am Eis steht und jeder vermisst das Eis auch. Und dieses Pushen am Eis und das Gas geben am Eis, das macht halt unglaublich viel Spaß. Und das ist halt was anderes als im Sommer.
Genau. Ja, das glaube ich. Wie ist das mit den Eisflächen? Jetzt im Juli, August habt ihr, glaube ich, noch kein Eis. Ab wann könnt ihr dann draufgehen in Hannover? Wie ist das bei euch?
Ich glaube, wir können ab 17.8., was ich gehört habe, wollen sich dieses Jahr ein bisschen früher machen.
Okay.
An sich ändert sich es auch ein bisschen jetzt in Deutschland. Also früher war das tatsächlich ganz schwer, in Deutschland aufs Eis zu gehen.
Ja.
Wegen Ganzjahreseis, das gab es eigentlich fast nirgends. Ich bin ja in Landshut groß geworden, wir sind immer nach Pilsen gefahren, das ist so ungefähr 2,5 Stunden weg. Und tatsächlich konntest du einfach kostengünstig dort aufs Eis gehen und tatsächlich dann auch über Nacht bleiben und dann vielleicht am nächsten Morgen nochmal aufs Eis gehen, einfach ein bisschen Gefühl schon bekommen, ein bisschen das Eis schon mal angetestet und angeschmeckt zu haben, sage ich mal.
Ja.
Und das hat sich jetzt aber ein bisschen geändert. Also die Eisbetreiber merken, dass tatsächlich das Interesse sehr groß ist, auch in Deutschland, dass man Ganzjahreseis hat. Und es gibt vermehrt auch Hallen, die jetzt tatsächlich vielleicht auch nur einen Monat runterfahren und dann im Juni teilweise schon wieder anfangen. Manche sind ganz Jahr belegt und das rentiert sich tatsächlich auch, weil ich kenne wirklich keinen, der im Sommer sagt, nee, ich will überhaupt nicht aufs Eis gehen. Weil du findest dann immer auch Gruppen, das sind ganz viele Hobbyspieler, das sind Profispieler, das sind Jugendspieler, die alle irgendwo das Bedürfnis haben, irgendwo aufs Eis zu gehen auch. Und deswegen ändert sich das schon. Früher war das nicht so leicht, aber jetzt ist es echt leichter, aufs Eis zu gehen.
Ja, cool. Erinnerst du dich noch daran, wann du das erste Mal auf dem Eis standest? Gab es da diesen Moment, in dem du gemerkt hast, das ist genau mein Sport? Jetzt muss man dazu sagen, du kommst aus Landshut, gerade schon gesagt, das ist ein absoluter Eishockey-Hotspot. Also ich glaube, jeder in Landshut spielt Eishockey. Also ganz große Spieler. Markus Sturm ist auch gebürtiger Landshuter. Ganz, ganz großer Eishockey-Name in Deutschland. Aber wie war das bei dir? Wann standest du das erste Mal auf dem Eis?
Also ich bin mit 3 Jahren zum Eishockey gekommen. Aber deswegen kann ich mich auch nicht mehr großartig dran erinnern. Meine Familie erzählt es mir immer nur so, ich war derjenige, der immer mit Pinguin umgefallen ist und dann ein großes Trara gemacht hat, als hätte ich mich ganz schwer verletzt. Dann sind alle zu mir gekommen, dann bin ich wieder aufgestanden und weitergelaufen.
Okay.
Aber so die große Erinnerung habe ich nicht mehr. Der Grund, warum ich überhaupt zum Eishockey gekommen bin, lag tatsächlich daran, dass mein Bruder, der spielt auch professionell Eishockey, als Kind schon relativ groß war. Der ist 1,5 Jahre älter, also so mit 4,5, 5. Und meine Mom hatte einfach das Bedürfnis, dass wir irgendwas oder dass er irgendwas Koordinatives macht. Wegen auch halt einfach, dass die Körpergröße, dass das sich alles irgendwo so ein bisschen eingroovt, sag ich mal. Und ich bin dann einfach mit. Ich wollte natürlich auch das machen, was der große Bruder macht. Und irgendwann siehst du dann mal so ein Spiel von der ersten Mannschaft, siehst die vielen Fans und die Schläger und willst es auch haben. Und so sind wir dann dabei geblieben. Ich glaube, die Intention meiner Mutter war nicht, dass beide dann im Endeffekt im Profisport landen. Also sie freut sich natürlich, aber ich glaube, hätte man ihr das damals gesagt, hätte sie wahrscheinlich gesagt, nee, das war jetzt nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach nur, dass sie einfach einen Sport machen. Sie hat uns auch überall eigentlich, also wo wir wollten, angemeldet. Also wir haben auch beide Fußball gespielt. Ich habe zwischenzeitlich auch noch ein bisschen Karate dann gemacht, aber Eishockey war dann schon immer das, was die oberste Priorität hat. Und wie du halt auch sagst, also in Landshut ist es schon der größte Pull-Faktor für Sportler, für junge Sportler. Da ist die Ausbildung einfach auch top. Da können wir uns halt auch echt glücklich schätzen, dass wir jetzt auch nicht wie andere, ich krieg das natürlich, ich helfe immer im Nachwuchsbereich auch immer mit und krieg das natürlich auch dadurch mit, wie viel Eltern auf sich nehmen müssen, tatsächlich, wenn jetzt in der Stadt nicht unbedingt die wirkliche Förderung da ist, was ja nicht schlimm ist. Also ich finde es gut, dass es Ausbildungsvereine gibt, aber irgendwann, wenn du gut genug bist, um den nächsten Schritt zu machen, dann musst du wirklich überlegen, was mache ich. Und wir hatten zum Glück den Vorteil in Landshut, dass wir beide halt bis zur Profilaufbahn eine sehr, sehr gute Ausbildung genossen haben.
Werbefreier und unabhängiger Podcast. Mit PayPal kannst du das unterstützen. Wie? Das steht in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
Wie war das eigentlich? Du hast ja auch DL2 gespielt, also zweite Bundesliga. Dann bist du ja Profi. Was war das eigentlich für ein Gefühl? Sagen, boah, ich bin jetzt Eishockey-Profi in Deutschland? ist ja schon ein Ding. Oder nicht?
Ja, also wirklich realisiert habe ich das lange Zeit gar nicht, weil ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also das ging los in Landshut. Ich war in der U20 oder das hieß damals auch Deutsche Nachwuchsliga. Es war auch Nachwuchsbundesliga. Es war jetzt schon nicht so, dass wir da nur in Bayern rumgefahren sind, sondern wir sind wirklich in ganz Deutschland unterwegs gewesen. Und das war schon, hast einfach gemerkt, okay, das ist schon was Größeres. Ja? Also mit den ganzen Auswärtsfahrten und das war halt auch immer mit viel Zeitaufwand verbunden, gerade auch dann Kombination irgendwann Abitur und Nachwuchssport war schon eine Herausforderung, aber ich hatte nie, also Mein Bruder, der hat zum Beispiel alle Nationallaufbahnen, Nachwuchs-Nationalmannschaftslaufbahnen durchlaufen. Jetzt habe ich mich ab und zu mal wiederholt. Also der war von Anfang an da mit dabei. Ich war im Bayerischen Eissportverband, war ich in den Auswahlmannschaften auch ab und zu mit dabei und einmal bei der Nationalmannschaft bei so einem U19-Turnier, aber sonst war das bei mir einfach noch nicht so ein Ding. Also ich glaube, bei ihm hat es sich eher darauf herauskristallisiert, dass er mal eventuell in diesen Profibereich reingeht und dann eben mit seinem Schritt auch nach Amerika. Und das war ja bei mir nie Thema. Und ich wurde dann in meinem letzten DNL-Jahr lizenziert für die erste Mannschaft. Im Falle des Falles, falls sich irgendwer verletzt. Und dieser Falle des Falles ist halt eingetreten. Es haben sich ein Haufen Spieler verletzt und die haben halt jemanden gebraucht. Und dann wurde ich halt hochgezogen. Und habe das halt so, ich habe nebenbei damals schon studiert gehabt und habe das halt einfach parallel dann gemacht. Habe das auch die ganze Zeit eigentlich parallel mit dem Studium gemacht. Und irgendwann, ich glaube, das erste Mal, dass ich so realisiert habe, okay, ich bin Profi, wir sind dann aufgestiegen, waren in der zweiten Liga, aber selbst da, muss ich sagen, war es immer noch nicht so das Gefühl, da war ich immer noch im Heimatverein und es war immer noch so eigentlich nebenbei gelaufen. Ich habe natürlich super ernst genommen, also nicht falsch verstehen, aber war halt im Heimatverein und trotzdem noch studiert und so und immer gependelt und irgendwie hat sich da noch nicht so ganz so danach angefühlt. Und ich glaube, das erste Mal, wo ich so wirklich realisiert habe, war dann der Schritt nach Freiburg, wo ich dann von Landshut aus der zweiten Liga war ich dann kurzzeitig in der vierten Liga, weil ich dann in Landshut keinen Vertrag mehr bekommen hatte. Dann wurde das in der vierten Liga aber aufgrund von Corona auch eingestellt, weil das eben kein Profisport war. Und dann hat Freiburg angerufen, irgendwie 4-5 Wochen später. Und das war dann so nicht nur sportlich gesehen ein brutaler Schritt für mich, weil ich habe dort echt sehr schnell Fuß gefasst, habe mich wahnsinnig wohl im Verein gefühlt, habe auch relativ schnell die Frage bekommen, ob ich nicht bleiben möchte. Und ich habe sofort Ja gesagt, weil für mich dort alles gestimmt hat. Also ich war da das erste Mal halt von zu Hause auch weg. So, das war eine Persönlichkeitsentwicklung auch, die ich gemacht habe. Und deswegen, ich glaube, da war so das erste Mal, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich fühle mich jetzt schon wie ein Profi. Ich habe dann meine eigene Wohnung gehabt und also erst war ich noch in der WG, dann zweites Jahr eine eigene Wohnung gehabt und war dann schon der Fokus, ich habe nebenbei trotzdem noch studiert, aber der Fokus war dann eigentlich hauptsächlich am Eishockey und das war dann so der erste Moment, wo ich das sagen würde, dass ich mich wie ein Profi gefühlt habe,
Voll cool. Du hast gerade gesagt, du hast noch nebenbei studiert. Also Eishockey-Profi sein in Deutschland ist jetzt nicht so wie ein Fußball-Bundesliga-Profi, also du hast nicht ausgesorgt fürs Leben, das muss man ganz klar sagen. Ja. Und im Eishockey ist es ja auch so, man kann sich sehr schnell verletzen, eine Kontaktsportart, eine schnelle Sportart. Das heißt, die Karriere nach der Karriere muss ja auch geplant sein. Was hast du studiert oder bist du noch am Studieren oder was soll mal nach der Karriere passieren?
Da, also was genau passieren soll, kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich habe fertig studiert. Ich bin seit März fertig mit meinem Master. Also ich habe, Dankeschön. Ich habe angefangen in München nach meinem Abitur 2016 mit meinem Bachelor in Politikwissenschaften und habe dann den 2020 abgeschlossen. Und dann war ich noch so in der Findungsphase, wollte noch BWL ein bisschen studieren. Das hat dann nicht so ganz meinen Wünschen und Vorstellungen entsprochen. Wobei es mich interessiert hat, aber ich glaube, da war dann Mathe so ein bisschen das, was so reingehauen hat. Wir haben da echt schweres Mathe gemacht und das war jetzt nicht so mein Ding. Die ganzen wirtschaftlichen Faktoren, das hat mich schon alles interessiert. Und dann habe ich aber gesagt, nee, komm, ich schwenke nochmal um. Ich mache meinen Master in Politikwissenschaft, das hat mir einfach getaugt. Und habe den dann jetzt auch ganz schnell, ich habe 23 im Sommer angefangen und bin jetzt eben März 26 fertig geworden. Wie du sagst, man kann in der Zeit der Karriere, je nachdem, wo du halt auch spielst, die DL-Spieler, die können sehr gut davon leben, auch die DL2-Spieler können gut davon leben, die Oberligaspieler können auch gut davon leben. Ich habe das halt immer so gemacht, ich habe gesagt, ich finanziere mir dadurch mein Studium ich kann mich überhaupt nicht beschweren, aber natürlich musst du irgendwann auch überlegen, was passiert danach, wie du sagst. Du kannst jetzt hier, natürlich, du kannst währenddessen eben schon, das ist ein Profisport, also das ist, damit bestreitest du deinen Lebensunterhalt, aber du wirst jetzt nicht ausgesorgt haben danach. Und deswegen habe ich immer natürlich, also der Master war so ein bisschen auch familiär bedingt, weil mein Bruder den drüben gemacht hatte, mit dem Eishockey kombiniert, also da war im College. Und der hat halt immer zum Spaß gesagt, ja, hast ja bis jetzt nur einen Bachelor, ich habe schon einen Master, so ein bisschen geteased halt. Und meine Mom, die hat schon auch ein bisschen Pressure dann gemacht, irgendwann hat gesagt, das machst du halt auch noch. Und ich habe immer gesagt, ah, weiß nicht, muss ich. Und im Endeffekt bin ich froh, dass ich da jetzt auch durch, natürlich ein bisschen durch Druck, aber das schon gemacht habe, weil, wie du sagst, ich kann jetzt so ein bisschen mich sortieren, noch weiter Eishockey spielen und halt einfach gucken, in welches Berufsfeld soll es denn danach irgendwann mal gehen.
Genau. Ja, voll gut. Du bist ja ein Mensch, der sehr positiv und lebensbejahend dem Ganzen entgegenblickt. Aber gab es auch mal so Zeiten in deiner Karriere, wo du so ein bisschen dran gezweifelt hast, ob das ja so das Richtige ist, was du gerade tust? Gerade in so einer Verletzungsphase, da können da, glaube ich, mal so ein paar Zweifel aufkommen.
Ja, ich glaube gerade, wie du sagst, wenn du Verletzungen hast, wenn du durch eine lange Reha gehst, dann hast du schon, ich beschreibe es immer als eine Welle, du hast Wellen, wo gerade am Anfang von der Reha, wo es richtig bergauf geht, und dann hast du Momente drin, wo du einfach echt denkst, boah, es ist immer zäh, du gehst da fünfmal die Woche hin, teilweise machst du am Wochenende auch noch was dafür, und es ist dann schon eine Schinderei, muss man ehrlich sagen, da muss man auch durchbeißen. Natürlich, ich glaube, das Schwerwiegendste für mich war in meinem ersten Jahr in Freiburg, danach hatte ich Post-Covid-Syndrom entwickelt. Das hat natürlich extrem belastet, weil das war nochmal eine ganz andere Nummer. Also es war jetzt nicht irgendwas Orthopädisches, wo du sagst, okay, da hast du einen Zeitrahmen, in dem du zurückkommst, wo du auch weißt, die und die Reha wird einfach gut funktionieren, sondern du hast da teilweise echt dir Gedanken machen müssen, wie geht's weiter. Zum Glück habe ich das alles ohne Nachfolgeschäden überstanden. Da bin ich auch sehr dankbar, weil ich da einfach eine gute Behandlung oder generell, ich hatte meine ganze Laufbahn und Karriere bis jetzt sehr gut ärztliche Behandlungen und auch physiotherapeutische Behandlungen. Ich bin da immer gut durchgekommen, aber trotzdem, du zweifelst nicht daran, ob es das Richtige ist, weil es ist das Richtige, weil es ist, ich bin dankbar, dass ich das machen kann, diesen Sport ausüben kann, weil es ist ein Privileg, es kann nicht jeder, und ich verdiene quasi mit meinem Hobby meinen Lebensunterhalt, und es ist wahnsinnig toll.
Ja.
Aber natürlich zweifelst du zweifelst nicht am Großen und Ganzen, aber du zweifelst vielleicht an dir selber manchmal, dass du sagst, boah, wieso passiert das immer mal wieder, und was kann ich dagegen machen? Weil ich halt schon auch sage, ich investiere sehr viel Zeit und auch sehr viel, mache mir sehr viel Gedanken, wie kann ich wie sagt man das? Ja, Biohacking ist zu viel gesagt, aber schon so, wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Wie kann ich meine Recovery nach dem Eis verbessern? Wie kann ich da vielleicht ernährungstechnisch nochmal rangehen? Also ich mache mir da schon viele Gedanken, und ich würde sagen, dass ich vor und nach dem Training auch teilweise mehr Zeit auf meinen Körper verwende, als ich effektiv am Eis dann stehe. Also das Eistraining ist wahrscheinlich kürzer als das, was ich davor und danach für meinen Körper mache. Was überhaupt nicht schlimm ist, also mir macht das auch Spaß. Also ich finde das auch einfach, wie so ein Ritual, dann, sag ich mal, nach dem Training noch in die Sauna zu gehen und ins Eisbad zu gehen und so. Das mir macht das schon Spaß. Aber es ist schon, wie du sagst, manchmal denkst du dir schon so, boah, wenn du dich dann eben verletzt und du so viel Zeit aufwendest, dann du hast nicht die großen Zweifel, sag ich mal, aber schon, dass du sagst, boah, ist halt einfach nervig. Also ich glaube, das ist wie wenn du lange auf ein Projekt hinarbeitest und dann vielleicht dann das. Also ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann. In der Arbeitswelt, du arbeitest vielleicht lange auf ein Projekt hin und es wird ganz kurz davor gecancelt oder so. Dann bist du ja auch, hast du so viel Zeit drauf für nichts. Für nichts ist auch wieder falsch gesagt, aber ich glaube, man versteht ungefähr, in welche Richtung es gehen soll. Ja,
total krass. Wenn du gerade so gesagt hast, so Eisbad und Sauna und so, was machst du eigentlich sonst, wenn du mal abschalten möchtest? Gibt es da Hobby oder Dinge, die dir helfen, den Kopf frei zu bekommen? Porzellankästen sammeln oder so? Oder?
ich hab mir vorgenommen und auch jetzt umgesetzt, weil für die Masterarbeit musste ich sehr viel, sehr trockene Literatur lesen. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Also das Schreiben war dann okay, die Vorbereitung gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte mal anfangen, wirklich gute Bücher auch in Richtung so auch klassische Literatur ein bisschen zu gehen. Das mache ich gerade tatsächlich. Das macht mir auch Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also das hätte ich nicht gedacht, weil ich eigentlich lange Zeit wieder gebraucht habe. Und ja, Leseratte ist vielleicht auch zu viel gesagt, das bin ich jetzt auch nicht. Aber einfach mal wieder anfangen mit dem Lesen, das hilft mir sehr. Ich bin absolut begeisterter Sportfan. Also ich habe, glaube ich, alles an Zusatzkanälen abonniert, was man abonnieren kann, um Sport zu gucken. Mein Herzensverein, der TSV 1860 München, den muss ich jetzt gucken, wie ich das noch hinbekomme, weil die sind jetzt leider nicht mehr im Profibereich. Das heißt, da muss ich nochmal gucken. Da gibt es einen speziellen Streaming-Anbieter, wo man die Regionalliga Bayern angucken kann. Spaß beiseite, das hilft mir schon auch. Und tatsächlich Zeit mit meiner Freundin und mit meinen Freunden zu verbringen. Tatsächlich auch einfach Cafés auszuprobieren mir bestimmte Dinge in der Stadt anzugucken. Spazieren gehen hilft mir sehr. Also es gibt schon viele Sachen. Und tatsächlich am Off-Day gehe ich auch nochmal in die Sauna, weil das einfach auch mir sehr, sehr hilft. Also Sauna ist mein Ding geworden, muss ich sagen.
Okay.
Das hat mir echt geholfen letzte Saison. Gut, bis auf die, aber ich sag mal, so eine orthopädische Verletzung wie die Schulter, da kann es jetzt. Da glaube ich, sonst war für das Immunsystem und so hat mir das sehr gut geholfen. Jetzt sage ich mal, für die orthopädischen Sachen. Ich weiß nicht, was ich da hätte anders machen können. Ich glaube, das ist einfach blöd gelaufen.
Ja, klar, sicher. Klar, auf jeden Fall. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dein Bruder, das war so dein, ja nicht Sparringspartner, aber an den hast du so ein bisschen aufgereppelt, aufgekämpft. Und im Eishockey ist man viel unterwegs, man hat ein großes Netzwerk. Gab es da einen Trainer oder Mitspieler, der dich besonders geprägt hat in deiner Karriere? Wenn du da einen rauspicken müsstest?
Da tue ich mich sehr schwer, weil ich glaube, all meinen Mitspielern und all meinen Trainern Unrecht tun würde, wenn ich sie nicht erwähne.
Okay.
Ich sag immer, ich habe das Gute bis jetzt, ich bin nirgendwo im Streit gegangen. Ich habe immer noch überall an den Orten, an denen ich war, pflege ich gute Kontakte und habe wirklich sehr, sehr gute Freundschaften durch den Sport auch aufgebaut, sei das mit Mitspielern, aber auch mit Leuten, die außerhalb vom Verein aber sind, aber trotzdem irgendwas im Verein zu tun haben. Deswegen würde ich da wahrscheinlich vielen Leuten Unrecht tun, deswegen möchte ich gar nicht mich so sehr auf einen Namen versteifen, aber ich habe sehr viele prägende Erfahrungen gemacht. Mich hat das Eishockey sehr viel gelehrt, negativ und positiv. Positiv überwiegt, sonst würde ich nicht mehr spielen. Und deswegen, also so direkt einen Namen, ich glaube, mein Bruder hat natürlich sehr viel mitbekommen und mich sehr viel unterstützt, aber der alleine auch nicht. Also es sind wirklich wahnsinnig viele Leute und deswegen wird es mir wahnsinnig schwer fallen. Aber ich habe sehr viel gelernt durch den Sport, ja.
Ja, aber du hast schon bestimmt ein gewisses Netzwerk aufgebaut, richtig, durch deine Karriere. Du kennst bestimmt sehr viele Menschen im Eishockey und bist da auch sehr viel unterwegs.
Ja, schon, das auf jeden Fall. Also du hast überall, wie gesagt, in allen Orten, wo ich gespielt habe, habe ich noch meine Kontakte, mit denen ich mich, wenn ich da in der Region wäre, wo ich anrufen könnte und sagen könnte, hey, ich bin da und da, lass uns mal treffen oder so, das auf jeden Fall. Also das ist auch einfach, das muss man sagen, das Eishockey ist schon eine kleine Familie oder eine große Familie so rum. Und man kennt sich irgendwie immer über Ecken und auch wenn dann du in einem Verein bist und da kommen vielleicht 8, 9 neue Spieler rein, kennst du von diesen 8, 9 bestimmt 1 oder 2 schon über Ecken, wahrscheinlich 3 oder 4. Also es ist, es ist schon ein großes Netzwerk. Aber es ist auch hilfreich und es ist auch schön, dass das so ist, weil man, ich habe das jetzt zum Beispiel gemerkt, bei der Verletzung, kriegst du doch auch schon Unterstützung aus der eigenen Mannschaft natürlich, aber auch über andere Ecken, die dir dann Adressen empfehlen, wo du eventuell nochmal hingehen kannst, die dir dann auch helfen bei der Heilung und bei allem anderen drum und dran. Also das ist schon ein großer Vorteil, den wir haben,
Ja, voll gut. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Eishockeyspieler hier und da mal abergläubisch sind. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe alle Sachen immer erst mit rechts angezogen. Schlittschuh, Handschuh und Schienbeinschoner und sowas immer erst mit rechts. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Wie ist das bei dir? Hast du auch irgendwelche Rituale oder Routinen, die vorm Spiel einfach dazugehören?
Ja, schon. Ich glaube, bei mir ist es einfach mein Warm-up-Programm. Das muss immer zum richtigen Zeitpunkt losgehen, damit ich genau zum Team-Warm-Up dann fertig bin.
Ja.
Und da muss ich auch alles schaffen, weil sonst bin ich nicht angespannt, aber dann würde mir irgendwas fehlen und das schaffe ich aber auch immer eigentlich ganz gut. Mit paar Jungs hast du so ein paar Rituale vom Spiel, aber jetzt nicht so. Ich esse jetzt, also früher habe ich immer das Gleiche gegessen vom Spiel, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe immer tatsächlich, wir hatten eine Phase in Freiburg, da war Corona, das war zweites Jahr Corona, da waren wieder teilweise Zuschauer erlaubt. Mhm. Und dann war aber innerhalb der Liga wieder ein Corona-Ausbruch. Okay. Und dann wurde für 2 Wochen dicht gemacht und dann mussten wir in 49 Tagen 25 Spiele absolvieren. War schon happig, war auch jetzt nicht unbedingt förderlich für viele, was die Gesundheit angeht.
Ja, klar.
Muss man leider ehrlicherweise dazu sagen. Mhm. Und da habe ich, da zu dem Zeitpunkt habe ich immer Garnelennudeln gegessen. Okay. Am Spieltag.
Ja.
Und natürlich, wenn du jeden zweiten Tag Garnelennudeln isst, dann hängen sie dir schon irgendwann zum Hals aus. Und dann habe ich ab dem zweiten Mal gesagt, nee, also ich lasse das jetzt. Ich esse nicht immer das Gleiche am Spieltag, sondern ich variiere dadurch.
Ja.
Ich habe da so 3 Go-To-Gerichte, sage ich mal. Deswegen würde ich das nicht als Ritual bezeichnen.
Ja.
Aber sonst, ich tape immer vor jedem Spiel den Schläger. Und dann lasse ich das auch für die ganze Woche und wieder am Freitag tape ich wieder neu, Sonntag tape ich wieder neu und dann bleibt es wieder für die ganze Woche. Es sei denn, es ist so komplett kaputt, dass es gar nicht mehr geht.
Ja.
Und ich lasse vor jedem Spiel, das muss ich auch sagen, da tut mir mein Betreuer an dieser Stelle, sorry an Benny, ein bisschen leid, aber ich brauche vor jedem Spiel frischen Schliff. Also während der Trainingswoche bin ich da nicht so pingelig. Da reicht mir das quasi vom Sonntag wieder bis zum Freitag, aber am Freitag und am Sonntag früh oder Samstag nach dem Skate oder nach dem Auslaufen, sage ich mal, da muss geschliffen werden. Aber sonst bin ich, hoffe ich, würde ich behaupten, ich frage ihn nach der Aufzeichnung mal eigentlich recht einfach, recht zahm, aber das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen vielleicht einen Knacks habe, aber genau.
Okay. Kannst du uns mal mit in die Kabine nehmen, in die Eishockey-Kabine? Was ist das für eine Stimmung vorm Spiel? Ist das so Push-Up? Ist da jeder motiviert sich oder ist das so eine Ruhe? Jeder geht da mal in sich rein, hört seinen Lieblingssong oder so? Oder wie ist so die Stimmung vor dem Spiel? Oder ist das immer unterschiedlich?
Ich glaube, das kann man gut aufteilen. Wir haben die Phase quasi, wenn wir reinkommen, da ist noch ein bisschen locker, jeder bereitet sich und seine Ausrüstung so ein bisschen vor, sage ich mal. Dann hast du Team-Warm-Up. Off-Ice und danach machst du dich fertig fürs On-Ice-Warm-Up und da ist Pump-Up, auch laute Musik, da haben wir immer die gleiche Playlist, die wir abspielen. Dann ist Warm-Up, also am Eis mit der ganzen Mannschaft und dann gehen wir in die Kabine und dann ist Ruhe. Dann ist jeder für sich.
Okay.
Natürlich kann viel also es ist jetzt nicht so, dass jeder schweigt und es ist aber es ist einfach eine gute Angespanntheit, sage ich mal, eine positive Angespanntheit. Mhm. Da ist jetzt auch keine Musik mehr dann. Genau, so würde ich das aufteilen.
Ja. Das heißt, du bist dann auch so in so einem Art Tunnel. Also du konzentrierst dich auf deine Aufgaben, bist total fokussiert. Und ich meine so, Trainer vom Spiel, die sagen dann noch, du spielst da und das ist Starting Six und du spielst da. Kommt das dann noch an dich heran, solche Anweisungen?
Ja.
Ja, okay.
Also vor allem, du hast ja meistens schon vormittags, wenn wir, sage ich mal, Freitagabend Spiel haben, treffen wir uns vormittag in der Früh und haben dort Videoanalyse vom Gegner, stellen uns schon drauf ein. Manchmal wissen wir da auch schon die Aufstellung, aber du kommst dann auch meistens in die Kabine und die Aufstellung hängt schon da. Das heißt, du weißt, wer ist wo, wer hat seine Position. Anhand der Reihe oder anhand der Aufstellung weißt du auch deine Rolle. Und manchmal gibt es dann auch noch separate Meetings mit den Reihen, individuell mit dem Trainer, manchmal haben einzelne Spieler vielleicht auch nochmal eine extra Anweisung. Genau, das heißt, du hast genau vorm Spiel hast du eigentlich nur noch Starting Six und nochmal so die Key Points, sag ich mal, um was es in dem Spiel jetzt geht. Und das weißt du, das ist ja in dir schon drin eigentlich. Also das ist schon, hast den ganzen Tag schon aufgefasst und das können die Trainer eigentlich alle schon sehr gut, dass sie dich dann so weit schon haben, dass du da vorm Spiel nicht mehr großartig viele Worte finden musst, sondern eher dann die Mannschaft nochmal abholen musst und dann gehen alle geschlossen raus und sind richtig, richtig heiß einfach aufs Spiel.
Okay. Und gibt es vielleicht eine Geschichte aus der Kabine, bei der du heute noch lachen musst? Also natürlich nur, wenn du die Geschichte erzählen darfst und kannst. Gibt es da irgendwie eine schöne Szene?
Ja, da gibt es sehr viele. Ich glaube, wir könnten Bücher füllen. Ich muss mal überlegen, welche jetzt ganz gut passt. Welche erzähle ich jetzt da, die ganz gut reinpasst? Welche ist lustig? Ja, was schon mal ganz witzig war, ich habe tatsächlich mal Ärger bekommen. Ich sag nicht wo und ich sag nicht bei welchem Trainer, aber
alles gut.
Wir hatten am Tag davor, also es ist schon ganz lange her, da war ich noch junger Spieler, dann kann man sich, glaube ich, schon ungefähr ausmalen. Wir hatten dann einen Derby richtig, richtig übel verloren. Zu Hause auch noch. am nächsten Tag war Meeting und ich war eigentlich immer pünktlich. Ich habe mir nur vor jedem Meeting immer einen Kaffee gemacht. Das war eigentlich so mein Ding, vor jedem Samstags-Meeting, Video-Meeting Kaffee gemacht. Und wir haben aus irgendeinem Grund ein bisschen zu früh angefangen. Und dann habe ich tatsächlich Ärger bekommen, weil ich dann die Audacity hatte, einen Kaffee zu trinken. Ich glaube, das war auch nicht in dem Moment einfach, das war nur die Situation, das war nicht der Kaffee. Ja, ja. Das war auch nicht ich, weil ich hatte, glaube ich, nicht so viel Eiszeit, dass ich sehr viel an dieser Niederlage konnte. Natürlich verliert das Team immer, möchte ich gleich sagen. Ne? Also man sagt nicht, ich konnte nichts dafür, aber sagen wir mal so, ich habe jetzt nicht den großen Impact, ich habe jetzt nicht großartig viele Fehler in diesem Spiel gemacht, weil ich auch nicht großartig viel am Eis war. Und hatte dann aber tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Ärger bekommen, weil ich Kaffee trinke. Dann wurde ich gefragt, ob ich wüsste, dass man es ja in einem Meeting in einer großen Firma kann man ja da auch keinen Kaffee trinken. Da war ich so kurz am Stutzen. Ich glaube, die machen bei Meetings nichts anderes, als Kaffee zu trinken. Aber das konnte ich natürlich nicht sagen als junger Spieler in der Situation.
Natürlich doch.
Im Nachgang muss ich wahnsinnig über diese Story lachen. Die ist auch ein Running Gag. Also ich glaube, jeder, der die schon mal gehört hat von mir, der weiß auch direkt, um was es geht. aber in der Situation als junger Spieler, da warst du schon so, musst den Kaffee wieder zurückbringen in die Küche und durfte ihn erst nach dem Meeting dann wiederholen. War natürlich kalt, da muss ich mir einen neuen machen.
Ach Gott.
Es war witzig. Im Nachgang war es witzig.
Ich kann es mir vorstellen, Monsieur Trinkberger hat auch mal Zeit für uns, für das Meeting. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass Sie da sind. So ungefähr. So war auch die Tonlage.
Oh, okay. Oh, das tut weh.
Das war okay. Derjenige, der das war, hat mir sehr viel gelehrt und war auch ein toller Trainer. Also es ist nicht schlimm. Ich hab's überstanden. Ich bin ungeschädigt rausgekommen. Sagen wir mal so.
Ja, wunderbar, wie wir alle sehen. Ja. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen die Kabine besprochen, so kurz vorm Spiel, wie das so ist mit Warm-up. Und wenn du dann auf dem Eis stehst, also ich habe gehört, oder ich weiß es auch, die Stimmung in deutschen Stadien ist weltbekannt. Also in keinem Land gibt es mit weniger Zuschauern mehr Radau in Stadien, also positiv Radau mit Fans, als wie in Deutschland. Immer wenn Amerikaner hier hinkommen, die sind sowas von perplex, wenn sie was für eine Stimmung hier ist in den Stadien. Wie ist das denn bei dir, wenn du zum Eröffnungsbulli da auf dem Eis stehst und die ganzen Fans sind da, es ist laut und alles ist fokussiert. Was geht da in dir vor?
Ja, es ist berauschend, ehrlich. Also wir hatten letztes Jahr das Privileg, als Reihe gegen die Scorpions, also gegen die Hannover Scorpions im Derby zu Hause am Pferdeturm vor 4.604 Zuschauern, glaube ich, ist die offizielle Nummer. Also 4-6 Zuschauer, also es war halt wahnsinnig laut und hat richtig aufs Eis, sage ich mal, übergeschwappt. Das war elektrisierend. Also es ist halt so, du bist richtig, es macht nochmal so einen richtigen extra Push, sag ich mal. Und das war echt unglaublich. Also das ist schon was, wo wir auch in Hannover an sich bei den Indians am Pferdeturm sehr dankbar sein können. Über so eine Fanbase, die so viel positiven Radau, wie du sagst, macht. Und das ist schon was Besonderes, auch ein Privileg. Und das ist auch wirklich ein Grund, warum ich sage, Hannover ist im Moment für mich der Spot, weil es einfach auch nochmal ein Zusatzgrund ist. Nicht nur, dass ich mich einfach generell wohlfühle Mitspielern, auch mit ganzen Verein an sich mich identifizieren kann, sondern dass eben auch die Fans nochmal so ein extremer Pluspunkt sind, sag ich mal. Dass einfach so viele Leute da sind und die uns so pushen jedes Mal bei jedem Heimspiel und auch bei jedem Auswärtsspiel. Das ist schon ein Privileg. Also es ist schon was Tolles, klar.
Ja, voll cool. Und wenn du jetzt heute mal auf deine bisherige Karriere so schaust, worauf bist du besonders stolz?
Ich glaube, dass ich trotz der Sachen, also nicht nur gesundheitlich, sondern was halt alles auch passiert ist, immer dabei geblieben bin. Ich war immer positiv. Ich habe immer gesagt, ich kann das. Ich bin ein Eishockeyspieler. Ich habe eine Karriere und ich kann auch stolz sein auf diese Karriere. Und ich glaube einfach, ich bin auf sehr viele Sachen stolz. Natürlich Aufstieg und Meisterschaft mit Landshut war was ganz Besonderes, mit dem Heimatverein aufzusteigen. Ich glaube, Da hast du schon mit Geschichte geschrieben und stehst, dein Name wird da immer irgendwo mit dabei stehen, auch wenn ich damals junger Spieler war, aber ich war Teil des Kaders und ich war Teil der Mannschaft und Teil der Playoffs und das war was ganz Besonderes. Der erste Schritt in Freiburg war für mich toll, ne? Also privat und eishockeytechnisch und auch das in Hannover. Also ich bin jetzt, geht's in mein viertes Jahr, bin auch wieder sehr motiviert, habe sehr viel Lust, wieder viel zu erreichen mit der Mannschaft und dem Standort. Und einfach, dass ich immer dabei geblieben bin, dass ich viel lernen konnte. Das ist eine Sache, die auch sehr positiv überwiegt. Und ich glaube, was lässt sich noch sagen? Also, soll ich das jetzt gut sagen? Ja, das hatte ich vorhin eben schon gesagt, dass ich immer überall nie im Streit gegangen bin. Also ich kann mir, ich habe überall noch wirklich gute Kontakte und habe Freundschaften fürs Leben geschlossen und das ist ja auch was anders laufen hätte können. Also ich hätte auch vielleicht an Standorte kommen können, wo das vielleicht gar nicht der Fall ist, wo du komplett alleine bist, wo das Mannschaftsgefüge nicht cool ist und so. Und da muss ich sagen, da bin ich sehr, sehr, sehr stolz drauf.
Ja, finde ich voll cool. Zum Abschluss vielleicht noch, wenn jetzt junge Menschen mithören, die gerade ihren eigenen Traum verfolgen, manchmal an sich zweifeln, ob sie gut genug sind. Was würdest du diesen jungen Menschen mitgeben wollen?
Dass man nicht aufhören soll. Ich war auch nie der talentierteste von allen bei mir im Jahrgang, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe immer hart an mir gearbeitet und ich habe versucht, das umzusetzen, was mir vorgegeben wurde. Immer die richtige Einstellung gehabt im Training und auch in den Spielen oder versucht zu haben, sagen wir es mal so. Ich habe auch bestimmt genug Spiele gehabt, wo ich nicht gut gespielt habe, aber ich hatte zumindest in meinem Kopf eigentlich immer den richtigen Fokus darauf. Und ich glaube einfach dabei bleiben. Also es wird dir nicht viel geschenkt werden in diesem Sport. Darauf muss man sich einstellen. Aber ich glaube, es wird dich sehr viel lehren auf deinem ganzen Lebensweg. Also du kannst sehr viele positive Sachen für dein ganzes Leben mitnehmen. Und ich glaube, das sollte für jeden so, auch für jeden jungen Spieler ein Ansporn sein, einfach weiterzumachen, auf Sachen zu hören, die der Trainer sagt, viel extra machen. Ich glaube, dass das noch so ein Faktor ist, dass man viel noch zu Hause machen kann, was man vielleicht im Sommertraining oder im regulären Training auf dem Eis nicht schafft. Und dann einfach weiter dran zu glauben, an sich selber, an seinen Verein. Ich glaube, dass das so die wichtigsten Sachen sind, die man fürs spätere Leben, fürs spätere Berufsleben, aber auch fürs Eishockey, fürs spätere Eishockey-Leben, Karriere, Laufbahn mitnehmen kann.
Danach kann eigentlich gar nichts mehr kommen, außer Luca. Ich bedanke mich für deine Zeit, für das tolle Gespräch und ich hoffe, dass es ein bisschen Spaß bei mir gehabt.
Ja, sehr viel. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe dich zufriedengestellt und die Zuhörer auch. Und ich hoffe, dass diejenigen, die zuhören, eine gute Zeit dabei haben. Und hat mich sehr gefreut, dass du mich kontaktiert hast und dass wir das jetzt zusammen gemacht haben, war cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, voll gerne doch. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal kommst du als Politikwissenschaftler und da sprechen wir mal über die aktuelle politische Lage in Deutschland. Mal ein ganz anderes Thema, wenn du möchtest.
Da braucht man sehr viel Zeit, oder? Glaube ich.
Das ist kein Problem, die habe ich.
Ja, wunderbar, dann merke ich es mir schon mal vor.
Wunderbar, wunderbar. Also, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Fragen an, der Interview-Podcast mit Frank Göbel.